Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umbaustories, dem Podcast rund um Hauskauf, Sanierung, Umbau mit ehrlichen Erfahrungen aus der Praxis.
Mein Name ist Steffi.
Und ich bin Nadine und wir sprechen hier über alles, was man beim Umbau eines Hauses wissen sollte. Von der Planung über die Kosten hin zu den Learnings.
Hi Nadine.
Hi Steffi.
Es ist schön, dich zu sehen diese Woche noch.
Freut mich auch. Wie geht's dir? Wie waren die letzten Tage?
Wir hatten es richtig schön. Wir waren ein paar Tage in den Faschingsferien beim Skifahren. Das Wetter war zwar, naja, sagen wir mal so lala, aber es war trotzdem eine schöne Erholung. Und gegen Ende der Woche habe ich auch noch mein Instagram-Projekt umgesetzt. Und zwar habe ich ja eine Studentenküche geplant. Und da haben wir jetzt, sind wir gestartet und es macht total viel Spaß. Wie war es bei euch?
Ja, ich habe es gesehen bei euch. Es sieht, du hast gestrichen, glaube ich, und man sieht jetzt schon echt einen Effekt zu vorher. Ich bin gespannt, wie das nachher aussieht.
Ja, vor allen Dingen war es super, wie soll ich das sagen? Also die Küche ist da ewig schon drin gewesen und es war einfach, das kann man anders nicht sagen, saudreckig. Und es liegt jetzt nicht an den Studenten, sondern einfach, ich glaube, der Vorbesitzer hat da schon gar nichts gemacht. Und da ist halt das Fett der letzten 50 Jahre so auf den Fliesen gewesen. Ja, und auch so auf den Steckdosen und so. Aber ich muss sagen, ich fand es total süß, weil einer der Studenten hat gesagt, hey Steffi, ey, jetzt mal ganz ehrlich, die Steckdosen, die müssen wir doch tauschen, oder? Die müssen wir doch einfach jetzt auch ersetzen. Ja, der hat die alle schön abgebaut und sag ich, ey, ich glaube, die kann man eigentlich auch putzen. Und dann habe ich sie quasi wirklich sauber gemacht, habe sie wieder anmontiert und dann habe ich auch selber gemerkt, was das für einen Effekt gibt. Also wenn eine Küche, wenn so die Griffe und halt alles, ja, einfach so alt und mit so einem Fettfilm bedeckt ist, das sieht einfach super scheußlich aus und das sieht jetzt aus wirklich wie neu.
Also eure Steckdosen waren gar nicht gelb, sie waren auch mal weiß.
Die waren, jetzt sind sie wieder schneeweiß. Also dass die Studenten haben abends gefragt, oh, hast du schon neue gekauft? Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe sie einfach nur geputzt.
Ja gut, ja. Kann auch was ausmachen. Putzen oder streichen, damit kriegst du eigentlich echt immer einen krassen Effekt hin.
Ja, total. Und was habt ihr gemacht die Woche?
Ach ja, bei uns auf der Baustelle ging gar nichts vorwärts tatsächlich. Wir haben jetzt am Wochenende ein bisschen was machen können. Tobi hat eine Wand geöffnet. Ich habe mal einen aktuellen Stand von allen Räumen gefilmt und fotografiert und wirklich mal alles festgehalten, weil das vergisst man tatsächlich. Und so hässlich wie jetzt wird's nie wieder, hoffe ich zumindest. Also wenn es schlimmer aussieht später, wenn es fertig ist als jetzt, dann haben wir was falsch gemacht. Und wir hatten, sagen wir es mal so, ein paar schwierige Gespräche diese Woche. Ich hoffe, das klärt sich jetzt die nächsten Tage alles und dass wir dann endlich weitermachen können, weil jetzt aktuell hängen wir halt massiv hinterher mit dem ganzen Plan. Das ist leider ein bisschen schade.
Okay, wollen wir da irgendwann mal drüber sprechen?
Vielleicht wollen wir irgendwann darüber sprechen, okay. Ja. Aber jetzt gerade habe ich keine Nerven dafür. Es war eine wilde Woche oder wilde zwei Wochen jetzt. Aber ich habe noch ein anderes Projekt, was ich vielleicht hier erzählen kann, weil unser Podcast hat mich quasi inspiriert, nochmal einen weiteren Podcast zu machen und daran zu arbeiten. Das habe ich die letzten zwei Wochen gemacht und ich bin dir quasi ein bisschen fremdgegangen, kann man so sagen. Aber ich bin alleine. Also ich bin alleine in dem Podcast, nur ich bin da. Und es geht darum um ein ganz anderes Thema. Aber ich dachte, ich erzähle es vielleicht, weil vielleicht interessiert das hier die eine oder andere zukünftige Bauherrin zum Thema Spiritualität ohne Hokuspokus. So ein bisschen Mindset, so ein bisschen Spiritualität, ein bisschen manifestieren, in die Richtung geht's. Vielleicht bist du irgendwann auch mal Gast zu einem anderen Schwerpunkt, wenn du Bock hast.
Gerne, immer gern.
Aber wir sind ja schon eingespielt jetzt.
Ich bin ja dankbar, dass du zumindest noch für mich auch noch Zeit hast.
Ja, du bist natürlich immer meine Nummer eins, ist ja klar.
Das ist schön.
Und es hat super viel geholfen, dass wir jetzt schon so viel ausprobiert haben, weil man dadurch natürlich viel schneller ist, wenn man sowas schon mal gemacht hat. Und wir haben jetzt ja echt die letzten Wochen viel rumprobiert und viel gemacht. Deswegen sitzen wir jetzt hier auch mit so einem Knopf im Ohr.
Ja, genau.
Und
ja,
hübsch.
Also ich muss auch sagen, die letzten Nachrichten an uns, die quasi die Zuhörer geschickt haben, waren total schön, weil ich mich gefreut habe, dass man schon so ein bisschen auf den Podcast wartet. Und ja, ich finde es eigentlich immer cool. Also auch selber, ich habe es meiner Oma jetzt die Woche eingerichtet, ja, als ich dort war. Die ist 86 und die ist jetzt auch Spotify-User, damit sie unseren Podcast hören kann und gucken kann. Ja, heute hat sie mich angerufen und sagt sie, also ich habe jetzt 5 Folgen schon durch, die Nadine ist eine Nette.
Da habe ich aber Glück.
hat sie gesagt, ja.
Deine Oma ist süß. Ich kenne sie ja nicht persönlich, aber alleine, dass sie mit 86 ja. noch diese ganzen Medien wie Instagram und Spotify benutzt, ist verrückt, oder?
Ja.
Also ich hoffe, wir werden mit 86 auch mal so cool.
Sie sagt halt einfach, es ist so ein Stück weit wie Zeitung lesen. Sie kriegt jeden Tag von uns was mit. Sie kriegt sogar viel mehr Bilder und Videomaterial, als ich ihr sonst schicken würde oder könnte. Und sie weiß immer Bescheid. Sie weiß jedes Projekt. Und sie hat auch mittlerweile immer neue Projekte für mich, wenn ich dann mal komme. Also das muss ich dir leider auch sagen. Ja, sie ist da schon sehr eifrig. Jetzt haben wir auch die Terrasse zum Beispiel bei ihr geplant, als ich da war. Aber es macht ja auch Spaß. Also ich finde es total schön, dass man sie da so motivieren kann. Ja.
Schön. Ja, dann liebe Grüße an die Omi.
Das wird sie ja jetzt hören.
Genau.
Ja, Nadine, du hast heute ein super cooles Thema vorbereitet. Und zwar geht es ja ums energetische Sanieren und wie man vielleicht auch dann nochmal Geld zurückbekommen kann.
Ja. Habt ihr energetisch saniert, Steffi? Wie war das bei euch?
Nein, tatsächlich haben wir uns damals...
Gar nicht?
Gar nicht. Nein.
Überhaupt nicht? Ihr habt nicht einen Euro zurückgefordert?
Doch. Wir haben in Teils, also man muss es immer so sehen, unser Haus ist ja aus 1938 und unser Energieberater hat damals gesagt, wissen Sie, es ist einfach so, wenn wir das Haus jetzt komplett einpacken und wir hätten dann sofort das Dach machen müssen. Das habe ich in einer der Folgen ja schon erzählt. Wir hatten oben aber vermietet. Das heißt, wenn wir das Dach gemacht hätten, hätten wir die obere Wohnung nicht mit renovieren können, weil sie eben vermietet war. Und es waren einfach so ein paar Hürden, die uns der Energieberater einfach abgeraten hat und gesagt hat, packen Sie es nicht ganz ein, weil Ihre Fenster sind teilweise neu, teilweise alt und dann müsste man die ja so nach außen setzen. Und wir haben dann so einen Zwischenweg gemacht. Wir haben zum Beispiel den Dachboden quasi gedämmt, weil das schon wohl eine gute energetische Sparmaßnahme ist. Und wir haben Fußbodenheizung ein bisschen was zurückbekommen und auch, ich glaube, mit Wasser, was wir gemacht haben. Aber das war wirklich ein Bruchteil. Deswegen bin ich auch heute so gespannt, wie viel lohnt sich das? Weil wir haben ja auch ein bisschen früher saniert als ihr. Und ich glaube, da waren auch die Programme, also sie sind ja nicht immer gleich. Ich glaube, da muss man ja auch immer ein bisschen schauen, was gibt's aktuell und was macht Sinn.
Total. Ja, und man muss auch immer sagen, das wandelt sich natürlich immer, gefühlt jede Woche. Also wenn man da gerade drin ist in dem Thema, lohnt es sich da regelmäßig reinzuschauen und zu gucken, ob es irgendeine Aktualisierung gibt, auch wenn man bald vorhat zu bauen oder umzubauen. Und was man auch sagen muss, jetzt mit der KI, ist das natürlich so viel leichter, weil die KI einem das wunderbar aufbearbeitet, auch für den eigenen Fall. Das heißt, wir sprechen heute recht allgemein über das Thema, einfach so als erste Folge dazu. Und wenn wir merken, hey, da kommen viele Rückfragen dazu oder das ist auch ein großes Interesse, dann können wir da nochmal im Detail reingehen. Aber ich finde es wichtig, jetzt diesen ganzen Förderungsdschungel erstmal allgemein zu beleuchten. Warum, wieso, weshalb? Da gehen wir gleich rein. Und wie gesagt, wenn es Fragen gibt, gerne in die Kommentare damit, dann nehmen wir das gerne auf. Und was man halt auch sagen muss, man kann sich da fast nicht zu viel informieren, weil es so schnell im Wandel ist.
Warum sollten wir denn überhaupt mit Förderungen planen?
Das ist eine gute Frage. Ganz kurz gefasst, die Energiepreise steigen in der Regel. Es gibt Klimaziele, es gibt CO2-Vorgaben im Gebäudebestand. Und bei uns zum Beispiel in Baden-Württemberg ist es so, wenn man saniert und das Dach zum Beispiel macht, ist man mittlerweile fast sogar schon verpflichtet, eine PV-Anlage oben aufs Dach zu bringen. Und da gibt es regionale Vorgaben natürlich. Und das muss man einfach wissen, damit man das entsprechend kalkulieren kann. Grundsätzlich kann man aber sagen, wer saniert, kann sich einen großen Teil der Kosten über staatliche Förderung zurückholen. Und teilweise sind das 50-70% bei bestimmten Maßnahmen, wie zum Beispiel einer Wärmepumpe oder Solarthermie, wenn alle Bonis halt greifen. Das ist ganz wichtig, das habe ich ja gerade schon erwähnt, dass man die Förderbedingungen regelmäßig überprüft. Und wir sind auf dem Stand heute. Das kann sich gefühlt in 3 Wochen schon wieder ändern. Und ich würde mir tatsächlich da bei KI wie so eine Art kleinen Agenten einrichten, dass ich den einmal so befülle, dass ich reinschreibe, okay, mein Haus ist aus dem Baujahr, wir haben das und das vor. Momentan haben wir nach erster Recherche uns für diesen Plan entschieden. Bitte informiere mich über Infos. Und dann kann man da alle 2-3 Wochen mal reingehen, wenn man in der heißen Phase ist und gucken, gibt's da irgendwas Neues. Ich meine, dafür gibt es am Ende auch den Energieberater, muss man sagen, aber doppelt gecheckt ist meistens besser.
Ja, das stimmt. Was bei uns ganz wichtig war, man muss auf jeden Fall vorher diesen Antrag gestellt haben, bevor man irgendwas macht. Also das ist eines der wichtigsten Prämissen, was uns der Energieberater damals auch gesagt hat. Denn es bringt nichts, wenn ich nachher feststelle, oh, ich hätte hier, habe alles richtig gemacht, habe aber vergessen, den Antrag zu stellen oder die Angebote einzureichen, dann kriege ich natürlich auch kein Geld mehr zurück.
Ja. Das erwähne ich nachher. Ich habe so einen kleinen Fahrplan vorbereitet am Ende der Folge und da kommt das auf jeden Fall auch. Aber du hast vollkommen recht. Das ist eigentlich mit das Wichtigste, dass man rechtzeitig die Anträge anreicht, weil pro Förderprogramm gibt es manchmal nur eine gewisse Fördersumme in der Gesamtsumme auf Deutschland zum Beispiel verteilt. Und wenn einfach der Topf schon leer ist, weil Leute schon alle ihre Anträge eingereicht haben, dann kann man halt nicht ein halbes Jahr später kommen und sagen, übrigens, hier habe ich noch einen Antrag. Dann sagen die ja, wo ist ihre Bestätigung, wo ist ihre Zusage, dass sie das Geld bekommen. Und wenn du das halt nicht hast, dann gehst du halt einfach leer aus.
Okay, ja, das also... Kann ich mich, wie gesagt, erinnern, das war einer der Punkte, die unbedingt gemacht werden müssen. Und kannst du uns erklären, was gibt's da eigentlich genau für Unterschiede?
Ja, es gibt Einzelmaßnahmen oder das Effizienzhaus. Und das sind einfach zwei unterschiedliche Wege der Förderung, kann man sagen. Ich erkläre kurz beides, dass man für sich auch so ein bisschen einschätzen kann, was ist vielleicht für unser Umbauprojekt das Richtige. Und beides hat Vor- und Nachteile. Also die Einzelmaßnahmen ist als Beispiel, du sanierst Bauteile. Das heißt, du verbesserst einzelne Teile des Hauses. Zum Beispiel, du tauschst nur die Heizung aus, du machst nur die Fenster oder nur die Dachdämmung. Und gefördert wird dann jede Maßnahme für sich meist als Prozentsatz der jeweiligen Kosten. Das heißt, angenommen, du tauschst jetzt deine Wärmepumpe aus, du hast eine Ölheizung drin und du tauschst sie gegen eine Wärmepumpe aus und dafür bekommst du dann Prozent X wieder zurück nach der Maßnahme, genau.
Das ist, also das haben wir dann gemacht. Wir hatten dann diese Einzelmaßnahmen, weil wir eben nicht komplett alles einpacken wollten und alles umsetzen konnten.
Okay. Ja, und du kannst das auch schrittweise machen, über mehrere Jahre. Also zum Beispiel am Anfang die Heizung, im nächsten Jahr die Fenster und dann im Jahr darauf das Dach. Und da ist das Ziel einfach, dass jede Maßnahme für sich schon etwas bringt. Es gibt aber keine Pflicht. Also es gibt jetzt da kein Ziel, dass du einen Gesamteffizienzstandard erreichen musst, um diese Förderung zu bekommen, sondern da betrifft sich das wirklich nur das einzelne Gewerk. Also das kann man, wie gesagt, auch relativ entspannt machen, wenn man halt sagt, so, ich mache das eine in diesem Jahr und dann habe ich die nächsten zwei Jahre jeweils eine andere Maßnahme. Kann natürlich auch eine finanzielle Entlastung sein, klar.
Mhm. Ja. Und die Gesamtmaßnahme?
Das ist das Effizienzhaus. Also du sanierst dann das ganze Gebäude aus einem Guss, kann man sagen. Also hier wird das gesamte Gebäude betrachtet und nicht die einzelnen Bauteile für sich. Und Ziel ist es da, einen klar definierten Standard zu erreichen. Also zum Beispiel ein Effizienzhaus 70, 55 oder 40. Und gefördert wird hier das Sanierungspaket, meist über Kredit- und Tilgungszuschuss. Und da gibt es zum Beispiel das KfW 261. Und alle Maßnahmen, also Dämmung, Fenster, Heizung, Lüftung, Dach, werden so kombiniert, dass am Ende das Haus nur noch einen bestimmten Prozentsatz Energie eines Referenzgebäudes braucht.
Mhm. Und kannst du sagen, was bedeutet denn 70 und 40? Für was stehen die Zahlen?
Also Steffi, das ist eine gute Frage. Und ich habe da mal was vorbereitet, weil das lese ich jetzt ab, damit das Ganze auch richtig wiedergegeben wird. Also die Zahlen geben an, wie viel Prozent des Primärenergiebedarfs eines gesetzlich definierten Referenzgebäudes das jeweilige Haus verbraucht. Also zum Beispiel ein Effizienzhaus 70 verbraucht maximal 70% der Primärenergie eines vergleichbaren Neubaus, also 30% Einsparung. Ein Effizienzhaus 55 verbraucht nur 55% und ist somit umweltfreundlicher und sparsamer im Verbrauch. Das heißt, je geringer die Zahlen werden, also je kleiner die Zahlen, umso weniger Energie wird verbraucht und umso besser ist es.
Ah, okay, cool, weil das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich dachte tatsächlich immer 70 wäre so das Nonplusultra, was man haben muss. Also je höher die Zahl.
Nee, spannend. Tatsächlich genau andersrum.
Okay, Nadine, und welche Arten von Förderungen gibt es denn jetzt momentan?
Also momentan, da halte ich mich jetzt mal relativ allgemein, das gilt auch für ganz Deutschland, da lässt sich unterscheiden in Zuschüsse, in Förderkredite mit Tilgungszuschuss, in eine steuerliche Förderung und in regionale Programme. Und da gehen wir jetzt einmal ganz kurz durch, damit wir wissen, wovon wir überhaupt sprechen. Also Zuschüsse sind direkte, nicht rückzahlbare Förderungen, vor allem für Einzelmaßnahmen. Also wie wir gerade gesprochen haben, Fenster, Dach, Dämmung.
Okay.
Zuständig ist hier überwiegend das BAFA im Rahmen der Einzelmaßnahmen. Was nachher BAFA und KfW bedeutet, erkläre ich auch noch. Dann gibt es als Nummer zwei die Förderkredite mit Tilgungszuschuss. Und das sind meist zinsgünstige Darlehen, bei denen ein Teil der Kreditsumme nachträglich erlassen wird. Insbesondere bei umfassender Sanierung zum Effizienzhaus. Das macht dann wieder die KfW. Okay. Dann gibt es noch eine steuerliche Förderung. Das ist zum Beispiel, wenn du gar nichts von den anderen beiden in Anspruch nimmst, kann ein Teil der Sanierungskosten über mehrere Jahre von der Steuer abgesetzt werden, wenn du dein Eigentum selber nutzt. Und dann gibt es noch regionale Programme. Zum Beispiel Länder und Kommunen legen regelmäßig zusätzliche Zuschüsse fest oder die legen noch ein zusätzliches Darlehen on top. Und das lässt sich dann mit den einzelnen Programmen kombinieren. Jetzt hier bei uns zum Beispiel im Landkreis ist ganz witzig, wurden Zisternen und heimische Pflanzen gefördert. Das heißt, wir haben unsere Zisterne, die wir draußen in die Terrasse gebaut haben, auch extra nochmal fördern lassen. Da musst du das dann alles nachweisen und einreichen und dann bekommst du da ein bisschen Geld zurück. Es ist natürlich jetzt nicht 30.000 Euro, ja, wie man das vielleicht von den großen Töpfen kennt. Da geht es dann eher so um 200, 300, 400 Euro. Aber wenn es da halt ein paar Programme gibt, kann sich das auch summieren.
Ja, voll cool eigentlich.
Also das lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal regional auch zu gucken, bietet da meine Stadt einen extra Zuschuss nochmal an.
Und wenn ich jetzt aber selber, also ich meine, du hast es jetzt super schon vorbereitet, aber es ist immer noch der völlige Dschungel. Also ich habe schon Mühe, da richtig durchzusteigen. Das heißt, dann suche ich mir einfach einen Energieberater und der kennt sich da aus. Oder ich habe zumindest jemanden an der Seite, der die aktuellen Programme dann auch für mich raussuchen kann oder mir helfen kann.
Ja, also das ist natürlich mit der einfachste Weg, dass man, gerade wenn es um so ein Effizienzhaus geht, also wenn man wirklich viele, viele Maßnahmen hat, braucht man immer einen Energieberater. Also ohne diesen Energieberater kannst du es auch gar nicht einreichen, soweit ich weiß. Wir haben ja auch einen Energieberater und da ein Hinweis, dazu kommen wir nachher nochmal, denn am besten ist immer, wenn der Gewerke unabhängig ist. Warum das gut ist, erkläre ich nachher nochmal, aber ohne den funktioniert's nur bedingt. Und ich würde es auch ehrlich gesagt immer empfehlen, sich da jemanden zur Seite zu holen, der sich halt damit auskennt. Ne? Weil der hat jeden Tag damit zu tun und kennt sich dementsprechend einfach auch viel besser aus.
Und was ist jetzt genau der Unterschied zwischen BAFA und KfW?
Also die KfW ist für die Komplettsanierung zum Effizienzhaus zuständig und die BAFA für Einzelmaßnahmen. Die KfW bedeutet ausgeschrieben Kreditanstalt für Wiederaufbau und ist eine staatliche Förderbank. Das heißt, sie fördert vor allen Dingen umfassende Sanierungen zum Effizienzhaus mit zinsgünstigen Krediten und Tilgungszuschüssen. Und da sind Kreditbeträge pro Wohneinheit im Bereich von etwa 120.000 Euro bis 150.000 Euro möglich, also Stand heute, mit Tilgungszuschüssen und da hängt die Höhe vom erreichten Effizienzhausstandard ab. Also das, wo wir gerade drüber gesprochen haben, je kleiner deine Zahl, desto mehr Geld gibt's am Ende.
Also das bedeutet jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe jetzt eine Wohnung zum Beispiel auch gekauft und ich saniere die mit, dass unser Haus nachher energetisch vielleicht auf 55 kommt, dann habe ich da ein Programm und das ist gedeckelt bis zu einer bestimmten Höhe und dann kann ich eben darüber versuchen, das kostengünstig finanzieren zu lassen mit einem besseren.
Also ja, wichtig ist da, dass es halt mehrere Maßnahmen sind, weil alternativ, wenn du Einzelmaßnahmen fördern möchtest, weil das macht bei einer Wohnung ja meistens ein bisschen mehr Sinn, weil du ja bei einer Wohnung, du hast gesagt, du kaufst eine Wohnung, da ist dann wahrscheinlich eher eine Einzelmaßnahme sinnvoll und dann kommt ja die BAFA ins Spiel und die BAFA ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und es ist eine deutsche Behörde und im Bereich von Wirtschaft und Klimaschutz. Ja, und die BAFA gibt Zuschüsse, zum Beispiel für Heizungsoptimierung und erneuerbare Energien, also gerade Austausch von Heizungen, Einbau von Wärmepumpen oder auch für die Gebäudesanierung, also Dämmung, Fenstertausch oder für die Energieberatung. Also die Energieberatung wird auch gefördert. Das heißt, da bekommt ihr auch Geld zurück.
Okay, aber ich kann immer nur entweder oder beantragen, richtig?
Also seit 2024 ist es grundsätzlich möglich, um Sanierungskosten effizient zu decken. Was da aber ganz wichtig ist, du kannst jetzt nicht eine Maßnahme doppelt fördern lassen. Du kannst aber unterschiedliche Gewerke getrennt fördern lassen. Und da gibt's natürlich auch gedeckelte Höhen. Also du kannst da jetzt nicht von beidem das Maximale ausnutzen und sagen, so, ich mache das eine da bis zum Maximum und da. Also da gibt's natürlich auch Grenzen.
Ja, Nadine, und was wird denn jetzt eigentlich konkret gefördert? Was kann ich fördern lassen?
Ich gebe dir da einfach mal einen ganz allgemeinen kurzen Überblick. Wir starten mit der Heizung. Das heißt, du kannst deine alte Öl- oder Gasheizung natürlich gegen eine Wärmepumpe austauschen und das fördern lassen. Du kannst dein Dach dämmen, die Fassade oder die Kellerdecke dämmen, neue Fenster einbauen und auch hier winken natürlich Zuschüsse. Du kannst die Wohnraumlüftung natürlich automatisieren so ein Stück weit. Das heißt, du baust zum Beispiel Lüfter ein, dass das Ganze vor Schimmel geschützt ist. Und natürlich auch das ganze Thema PV wird bezuschusst.
Mhm.
Du hast doch jetzt eure PV-Anlage erst fördern lassen, oder?
Ja, wollte ich gerade sagen. Das Spannende ist, dass hier unser Anbieter komplett alles für uns übernommen hat. Also ich habe nicht einmal in dieses Portal reingeschaut. Ich erinnere mich eben, als wir 2020 mit unserem Energieberater hier unser Dach und diese Teilfördermaßnahmen gemacht haben oder Einzelfördermaßnahmen gemacht haben. Da habe ich das selber tatsächlich gemacht. Aber in diesem Fall hat es wirklich unser Anbieter komplett für uns übernommen. Also der hat den Antrag gestellt, hat da alles hochgeladen und dann am Ende nur gesagt, hier, jetzt muss die Rechnung da noch hochgeladen werden. Das hat dann mein Mann gemacht. Deswegen kann ich dir jetzt da einfach darauf nichts Genaues sagen. Aber es hat
voll gut
geklappt.
Ja, das bieten auch viele Anbieter immer mit an als zusätzlichen Service für den Endkunden, weil ich glaube, das Thema PV ist immer ein bisschen komplizierter. Und da, das hatten wir jetzt auch in den Angeboten, die wir bisher eingeholt haben, war immer das so als Extrapunkt nochmal erwähnt, dass man eben diesen Service mit anbietet, den man natürlich dann auch als Bauherr gerne Kauf nimmt.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe mich tatsächlich da auch informiert und habe mit seiner Büromitarbeiterin gesprochen, wie das dann funktioniert mit den Förderungen. Also weil ich eben da eigentlich aktiv werden wollte, dann sagt sie, nee, sie macht das. Aber sie muss auch sagen, das ist ein Hauptjob mittlerweile geworden, denn allein im Umkreis, also sind ja hier aus dem Raum Stuttgart und sie hat über 120 verschiedene Anträge, teilweise die mit Hand eingereicht werden müssen, teilweise die online eingereicht werden müssen.
Ach, krass.
Und sie übernehmen das eben immer als Service, wenn man mit denen zusammenarbeitet.
Und wo ist der Unterschied? Also warum gibt es da so viele verschiedene Möglichkeiten, das einzureichen? Gibt es da nicht ein Portal?
Nee, das ist genau, was ich eben dann auch gesagt habe. Aber es muss ja eigentlich ein Portal geben, wo man das alles hochlädt. Und da sagt sie, es machen einfach die Kommunen und jede Stadt und jedes Dorf macht das einfach anders und darf da seine eigenen Regeln aufstellen. Und deswegen finde ich, dieses ganze Thema ist so riesig und so überwältigend. Ja. Und wenn man keinen Fehler machen möchte, macht es hier natürlich auch Sinn, dass man mit demjenigen, wo man das Ganze umsetzt, vielleicht auch einen Partner an der Hand hat, der sich da auch schon gut auskennt.
Ja. Würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Also da reicht es da ist am sinnvollsten, sich einfach maximal viele Meinungen einzuholen. Also dass man einfach auch sagt, okay, ich hinterfrage das nochmal, ich recherchiere auch nochmal selber. Weil, wie gesagt, wir könnten noch 10 Folgen zu dem Thema machen und hätten immer noch nicht alles gesagt.
Gut, und wenn ich jetzt sage, ich möchte einen guten Energieberater finden, wo finde ich so jemanden?
Also ich hatte es ja schon erwähnt vorhin, am wichtigsten finde ich persönlich, dass es halt ein gewerkeunabhängiger Energieberater ist. Das bedeutet konkret, er ist jetzt nicht primär Zimmermann oder primär Heizungsbauer und kennt sich dann in diesem einem Gewerk perfekt aus, sondern ist, wie gesagt, unabhängig. Das heißt, er kann euch da im Idealfall natürlich komplett beraten und pocht jetzt nicht darauf, unbedingt das Dach als Einzelmaßnahme umzusetzen, sondern sagt, naja, okay, vielleicht macht das an der Stelle gar keinen Sinn und wir machen eher die anderen Teile. Das ist halt immer individuell. Jedes Haus ist ja auch wieder individuell. Das heißt, am Ende ist auch jede Entscheidung für die Maßnahmen auch ein Stück weit individuell.
Das heißt aber, also soweit ich das noch weiß, es konnten quasi Handwerker noch so eine Zusatzschulung oder Ausbildung machen zum Energieberater.
Ja.
Das heißt, der Dachdecker hat dann einfach gesagt, okay, ich werde jetzt auch noch Energieberater, weil da habe ich vielleicht einfach nochmal ein anderes Einkommen. Ich habe meine Abwechslung in meinem Job. Und was hat denn der Energieberater dann für eine Ausbildung, wenn er quasi unabhängig ist? Wo kommt er her?
Also unser gewerkeunabhängiger Energieberater ist Bausachverständiger und Bauingenieur. Und in dem Rahmen wird der wahrscheinlich auch eine Zusatzqualifikation gemacht haben. Aber er betreut zum Beispiel bei uns auch den gesamten Bau. Das heißt, er guckt auf die Planung mit drauf, er nimmt die einzelnen Gewerke nachher ab und ist einfach nicht mit einem Gewerk verheiratet sozusagen. Ja. Also am Ende guckt er sich halt auch die Anschlüsse an von einem Gewerk zum nächsten und sagt, oh, hier muss nochmal nachgebessert werden oder hier ist der Übergang gut. Und er guckt sich alles an, vom Dach über die Fenster bis zur Dämmung am Ende. Und der ist einfach da natürlich dann stärker involviert, weil er das ganze Projekt auch mit begleitet. Man muss aber auch sagen, dass nicht jeder Energieberater auch automatisch ein Planer ist. Also uns war wichtig, da möglichst viele Einzelgewerke zu kombinieren und da jetzt nicht nochmal einen Planer zu beauftragen, dann nochmal einen Energieberater und dann am besten noch jemand, der die Baustelle auch abnimmt, sondern dass das alles eine Person ist. Und du findest solche Menschen in der Expertenliste der DENA. Das kann ich auch in die Shownotes reinschreiben. Da gibt ihr euren Ort ein, wo ihr wohnt und dann kommt da eine ganze Liste und dann muss man da am besten einfach ein bisschen durchtelefonieren, auch ein, zwei Termine mal ausmachen, dass man die Person auch kennenlernt und sich da auch ein bisschen auf sein Bauchgefühl verlassen. Also wirklich, wenn da jemand kommt, der super sympathisch ist und der scheint sich auch mit der Thematik auszukennen, dass man einfach weiß, okay, da gibt's auch unterschiedliche Menschen. Also ich finde in dem Thema halt Kommunikation super wichtig. Also wenn ihr merkt, da kommt jemand und der, ja, hat jetzt irgendwie nicht so wirklich Bock, euch darüber zu informieren oder mit euch darüber auch zu diskutieren vielleicht, dann weiß ich nicht, ob es vielleicht die richtige Person für die Baustelle ist. Weil wir merken halt immer, wenn Kommunikation nicht funktioniert, hat das nachher einen riesen Rattenschwanz.
Mm, ja, gut. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel schon weiß, ich mache als Einzelmaßnahme nur die Heizung, dann könnte ich natürlich auch speziell einen Energieberater suchen, der zum Beispiel Heizungsbauer ist, weil der sich wahrscheinlich in diesem Thema dann sehr, sehr gut auskennt, sollte genau, es jetzt nicht so viele geben. Weil ich kann mir auch hier vorstellen, es ist wahrscheinlich, die guten Energieberater werden wieder sehr viel gefragt sein, könnte ich mir zumindest, wie gesagt, vorstellen. Und dann kann man da natürlich auch sagen, ja, also wenn es nur dieses eine Gewerk ist, dann kann man da auch so jemanden suchen und nehmen.
Ja, man muss aber sagen, wenn du jetzt sagst, ich mache nur die Heizung und du nimmst jemanden aus dem Gewerk, dann vergibst du ja in der Regel das Gewerk auch an die Person. Das heißt, der Energieberater ist dann ja auch meistens im Sanitärbereich tätig. Mhm. Das heißt, im Idealfall findest du dann ein Gewerk, was nebenbei auch die Energieberatung mit anbietet. Das heißt, du holst dir ja verschiedene Angebote ein von verschiedenen Betrieben und wenn du dann siehst, oh, einer davon ist aber auch noch Energieberater, kann das natürlich ein Vorteil sein. Aber am Ende, ob es dann das Gewerk und der Betrieb wird, hängt natürlich von anderen Faktoren noch ab. Von der Kompetenz, von der Sympathie, von dem Preis, von dem Umfang. Ja. Da haben wir auch schon ausführlich drüber gequatscht. Aber so ein Energieberater-Status kann natürlich nochmal ein Benefit sein. Ja, klar.
Okay, sehr, sehr spannend. Hast du denn für uns auch so eine Art Fahrplan vorbereitet, wie man da vorgehen muss oder sollte?
Ja, ich habe 5 Schritte mitgebracht, die meistens ungefähr in der Reihenfolge auch passieren. Also Schritt Nummer 1 ist wirklich, einen Energieberater zu suchen. Am besten wirklich auch einen Experten und prüfen, wo eure Immobilie die größten Energieverluste hat. Also da auch wirklich gucken, was macht Sinn, weil nicht macht immer alles Sinn. Bei uns hier damals war es zum Beispiel so, wir hatten ursprünglich im Kopf nur die Einzelmaßnahmen zu fördern. Also wir wollten gar nicht alles machen, das war gar nicht unsere erste Absicht. Und als wir da mit dem Energieberater zusammensaßen, kann man dann zwar berechnen, okay, was kostet es jetzt im ersten Schritt, das machen zu lassen, wie viel Geld bekommst du dann wieder zurück und nach wie vielen Jahren hat sich das dann sozusagen gelohnt. Und da einfach auch beides gegenüberstellen und wirklich für sich abwägen, okay, mache ich jetzt die Einzelmaßnahmen oder mache ich ein komplettes Effizienzhaus daraus? Mhm. Schritt Nummer 2 ist, einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellen lassen, der zeigt, welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge sinnvoll sein können und wie die maximale förderfähige Summe aussieht und wie hoch sie halt auch wirklich ist. Das heißt, da werden auch die Einzelmaßnahmen mit dem Effizienzhaus gegenübergestellt und da kann man auch seine Prioritäten natürlich auch klar abgeben. Wenn man sagt, ja, ich will aber nur das Dach machen, weil ich habe gar keinen Bock auf den Rest, dann muss es schon ein extremer finanzieller Anreiz sein, ja, dass man dann doch am Ende alles macht. Aber manchmal lohnt sich's halt. Nummer 3 ist die Prüfung, welche Maßnahmen eher ein Zuschussthema sind, also der BAFA zugeordnet werden können und welche eher in ein Effizienzhausprojekt mit KfW-Kredit fallen und ob es dazu auch noch regionale Programme zusätzlich gibt. Das hatte ich ja vorhin erwähnt. Manchmal gibt es da noch für die PV-Anlage einen extra Zuschuss oder für Pflanzen oder für Zisternen. Da ist die Kommune natürlich auch recht flexibel. Punkt Nummer 4 hattest du vorhin schon mal kurz erwähnt, die Anträge müssen immer vor Beginn gestellt werden. Also erst Förderung beantragen, dann den Auftrag unterschreiben, sonst gibt es kein Geld. Mhm. Und Schritt Nummer 5 ist dann die Durchführung und der Nachweis. Und dafür beauftragt ihr ein Fachunternehmen und dokumentiert dann auch alle Unterlagen, alle Angebote, alle Rechnungen sauber und holt euch am Ende dann die Bestätigung von dem Energieexperten, bewahrt das Ganze auf und reicht es dann am Ende ein. Und dann bekommt ihr das Geld zurück oder ihr bekommt eine Verkürzung der Rückzahlungsdauer von dem Kredit, je nachdem, in welchem Programm ihr euch da befindet.
Okay, Nadine. Also ich bin schwer beeindruckt, weil dieses Thema ist so, ja, umfangreich. Vielleicht hast du mir noch einen Tipp. Wie viel Geld habt ihr denn gespart?
Also wir, ja, das kann man sagen, aber es ist halt nicht mehr aktuell, weil einfach jetzt das Ganze schon 4 Jahre zurückliegt. Also wir haben 2022 im Rahmen eines Energieeffizienzhauses saniert und wir haben am Ende 150.000 Euro zurückbekommen. Also das heißt, wir mussten natürlich alle Maßnahmen durchführen lassen, haben die Rechnungen dann alle gesammelt und dann am Ende eingereicht und haben dann den Betrag zurückbekommen. Und jetzt, das war immer ein guter Tipp von allen, plant mit der Förderung nicht und gebt sie am besten nicht aus, dann habt ihr nachher Geld übrig. Und während der Umbauphase merkst du einfach, ja, schön wär's, ich kann das Geld nicht einplanen. Es muss auf jeden Fall verplant werden, weil sonst geht der Plan vorne und hinten nicht auf. Mhm. Also bei uns ist die Kohle natürlich dann gleich in die restlichen Gewerke geflossen, weil man zahlt ja dann seine Gewerke auch immer nach Fortschritt. Das heißt, ein Teil stand dann noch aus und leider konnten wir das Geld nicht in eine Weltreise investieren.
So schade.
So voll schade, ja.
Aber vielleicht, ja, wer weiß, wenn wir hier noch weitermachen, kommen wir irgendwann zu so einem Punkt, dass wir auch das dann noch hinkriegen. Aber ich befürchte, also ich weiß auch.
Eine Weltreise?
Ja, nein, dass wir das so einsparen bei einem Umbau, dass wir dann noch eine Weltreise rausholen können. Nein, das glaube ich einfach nicht.
Aber da musst du noch ein paar Mal umbauen. Also da müssen wir schon noch, ne? Und du musst dann Energieberaterin werden.
Ja, genau, irgend sowas. Also da müssen wir nochmal echt eins drauflegen. Aber ich glaube auch, wenn man ganz ehrlich ist, bei uns war das damals auch ein Stück weit so, dass wir gesagt haben, die Maßnahmen, also durch unseren Umstand, den wir hatten, hätten wir so viel mehr Geld reinstecken müssen, dass dann auch die Förderung sich in dem Fall einfach nicht so gelohnt hätte, dass es keinen Sinn gemacht hat. Und deswegen ist wahrscheinlich schon auch diese einzelne Betrachtungsweise super wichtig und muss man sich einfach auch damit informieren, ja. Also ja. Hausbau, Umbau ist wirklich so ein kleines Studium für sich. Und die richtigen Partner zu haben und die richtigen Menschen da dabei zu haben und auch selber einfach fleißig zu sein, ist
ja, stimmt, ja,
schon der Schlüssel.
Ich kann aber auch verstehen, ich kenne auch Menschen, die sagen, boah, während der Umbauphase, wir waren so beschäftigt mit anderen Dingen, wir haben uns damit gar nicht auseinandergesetzt. Aber man muss halt sagen, du lässt da halt Geld auf der Straße liegen ein Stück weit. Weil wenn du halt wirklich sagst, ich nehme eine neue Heizung, natürlich bekommst du keine Förderung, soweit ich weiß, wenn du von einer Ölheizung auf eine Gasheizung wechselst. Weil da bekommst du nichts. Es muss natürlich schon die Wärmepumpe sein. Und da musst du halt rechnen, okay, lohnt sich das, wenn ich nicht dämme? Und wir haben uns da sehr, sehr, sehr beraten lassen früher. Und da hieß es auch immer, oder das weiß ich auch, dass eine Wärmepumpe eigentlich immer Sinn macht. Also auch wenn du nicht dämmst oder auch wenn das Dach nur bedingt gedämmt ist. Klar, du hast dann einen höheren Strombedarf natürlich, aber so eine Wärmepumpe ist immer noch wesentlich effizienter als eine Öl- oder eine Gasheizung.
Mhm. Ja.
Also ja, am Ende...
Sehr, sehr spannendes Thema und ich bin gespannt, was ihr da quasi noch für Ideen und Fragen habt. Also wir würden das Thema sehr gerne noch weiter ausführen. Ich glaube, Nadine ist jetzt schon, Nadine ist schon richtig da eingearbeitet. Ich fand es super spannend und ihr dürft natürlich wie immer in die Kommentare schreiben. Ihr dürft uns auch persönliche Nachrichten schreiben und wir freuen uns wie immer auch über eine nette Bewertung von euch auf dem Portal. Ja, Nadine. Die Woche.
Ja, Steffi, womit geht's weiter nächste Woche? Du bist dran.
Ja, und zwar habe ich vorbereitet die Wahrheit über schlüsselfertige Wohnungen oder Häuser.
Oh.
Sehr spannendes Thema. Ich denke, damit wird jetzt auch gerade ganz oft so ein bisschen Schindluder betrieben. Ich weiß gar nicht, ob man dieses Wort hier sagen kann, ja, aber man liest ja immer wieder auf den verschiedensten Portalen schlüsselfertiges Haus zu einem Fixpreis oder schlüsselfertige Wohnung, ihr Traum. Und dann sind da so tolle Bilder, wo nur grün außenrum ist und du dir immer denkst,
wo soll... Es klingt immer wie das All-Inclusive-Haus. Weißt du, du gehst in Urlaub, legst dich hin und machst nichts. Und da ist es dann.
Genau, da ist es dann. Und das wollte ich echt einfach mal beleuchten, gerade für jemanden oder auch für jüngere Leute, die vielleicht sagen, wow, das wäre jetzt gerade zum Familieneinstieg oder wie auch immer. Da gibt's so ein Objekt und also wie gesagt, ich teaser das jetzt einfach schon mal an. Alleine, wenn du dann
nein,
so...
Nein, stopp, sag nicht zu viel.
Oh, nur ein bisschen,
doch. Doch. Nein. Wir sehen uns nächste Woche, Steffi.
Oh, okay. Tschüss,
Nadine. Bis nächste Woche. Ciao.